keine tauben Beine haben, wenn wir mit dem Sport fertig sind und vom Stuhl nicht mehr hochkommen oder sowas. Und genauso wenig braucht der Hund das. Der Hund braucht keinen Muskelkater, damit die Muskulatur wächst. Und der braucht keine Erschöpfung. Er braucht eine Beanspruchung, aber eben keine Erschöpfung. Das ist echt ein Trugschluss. Nee, Muskelkater ist ganz doof.
Und gibt es dann beim Hund auch sowas wie beim Menschen, wenn wir jetzt im Vergleich sind, ist das ja immer mit, du musst zum Muskel immer den Gegenmuskel trainieren, also zum typischen Sixpack, dass dann die Leute vergessen, die Rückenmuskulatur zu stärken. Wenn ich jetzt sage, ich lege den Fokus und ich trainiere Rücken, trainiert man dann beim Hund den Bauch mit? Oder geht das überhaupt?
Ja,
Was macht man
klar. Ja. Ja, klar.
da?
Das ist das, was ich eben schon mal angerissen habe. Wenn du, als die Anja fragte, ja, kannst du mir so eine Übung nennen für den Rücken? Da stellen sich bei mir immer so ein bisschen gefühlt die Nackenhaare auf. Ne? Das ist auch so ein Klassiker. Die Leute fragen, ja, mein Hund hat Rücken, sag mir doch mal 2 Übungen. Du kannst nicht isoliert trainieren, weil damit wirst du keinen durchschlagenden Erfolg haben. Du musst immer die funktionelle Einheit betrachten. Das heißt, wenn ich den Rücken trainiere, habe ich häufig, oder wenn ich Rückenprobleme habe, habe ich häufig auch eine schwache Hinterhand beim Hund. Und wenn ich den Rücken stärken möchte, dann muss ich das in allen Belangen machen. Dann muss ich das mit Hilfe der Rückenmuskulatur machen. Dann muss ich das aber auch mit Hilfe der Bauchmuskulatur machen, weil die unterstützt die Rückenmuskulatur, die entlastet die Wirbelsäule. Und es ist immer ein funktionelles Training und es ist immer eine Kombination aus verschiedenen Trainingskomponenten, also dass du in Stretching gehst und dass du Krafttraining machst und Beweglichkeit trainierst. All diese Faktoren musst du sinnvoll miteinander kombinieren, damit du einen nachhaltigen Trainingseffekt hast. Deswegen einfach immer nur, ach ja, ich habe mir jetzt mal 5 Videos rausgesucht, weil es sieht ja so lustig aus und der Hund sieht aus, als hätte der Spaß dabei, bringt bei Menschen auch nichts. Ne? Also wenn Menschen auf diese Art und Weise an ihr Sportprogramm rangehen, kommt da genauso wenig raus. Die wundern sich dann auch, warum sich denn da nichts tut, ne? Warum die Bauchmuskulatur denn nicht kommt, ne? Weil ich eben nicht den gesamten Rumpf gestärkt habe und weil das alles zusammenhängt, weil es gar nicht wachsen kann so. Und ja, du kannst beim Hund tatsächlich die Bauchmuskulatur trainieren, indem du Sit-ups machst. Das geht hervorragend. Das ist gar nicht so schwierig. Also es ist schwierig. Da das richtige Timing seitens des Menschen zu gewährleisten. Aber im Prinzip muss der Hund nur auf der Seite liegen. Und wenn du dann, entweder du kannst mit Nasentouch arbeiten oder für den Einstieg erstmal auch mit dem Leckerli beispielsweise locken, dass er den Kopf ein bisschen zur Seite hebt, dann kannst du selber mal fühlen, dann spannt er die Bauchmuskulatur an.
Also seitliche Bauchmuskulatur dann
Genau.
wahrscheinlich, oder? Ja.
Also das sind quasi so Sit-ups im übertragenen Sinne. Und da ist es aber auch so ein bisschen, da kommt es halt auch auf das feine Training an. Also das heißt, wenn der Hund anfängt, sich auf den Ellbogen aufzustützen, ist natürlich schon viel zu weit. Ne? Dann bist du ja schon wieder in einer ganz anderen, ne? Dann entlastet er ja eigentlich schon wieder. Es geht nur dieses Anheben des Kopfes, wie bei Menschen, wenn du die Sit-ups machst, dann stützt du dich ja auch nicht mit den Ellbogen auf, dann hast du auch keinen Effekt mehr. Also da, diese leichte Bewegung hat schon einen riesengroßen Effekt. Und es ist auch ganz schädlich, wenn dann, ich sehe es auch immer wieder, dass die Leute dann, auch Trainer leider, die Hand auf die Schulter legen, damit der Hund schön unten bleibt. Ist natürlich auch nicht sinnvoll. Ne? Er sollte es selber bewusst ansteuern und diese Bewegung durchführen. Damit kannst du zum Beispiel die Bauchmuskulatur stärken. Du kannst sie aber auch stärken, wenn du Übungen durchführst, bei denen du einen Rundrücken provozierst und der Hund quasi seine Nase nach unten so Richtung Bauch wendet. Das sind alles Möglichkeiten, worüber du auch die Bauchmuskulatur ansprechen kannst. Oder isometrische Übungen sind auch super. Damit kannst du auch ganz viel so Rumpf und Bauchmuskulatur stärken.
Magst du vielleicht kurz für alle erklären, was isometrische Übungen sind?
Isometrische Übungen sind Übungen, bei denen keine aktive Gelenkbewegung nötig ist. Das heißt, da arbeiten wir nur über den Druck, den wir als Hundemensch ausüben, also zum Beispiel durch das Auflegen der Hand und einem leichten Ausüben von Druck und das Halten für gewisse Sekunden und wieder loslassen. Und du kannst natürlich auch mit dem Eigengewicht des Hundes, über Gewichtverlagerungen kannst du arbeiten. Das bietet sich halt besonders an, wenn du Hunde hast, die gerade akute Gelenkschmerzen in der Bewegung zum Beispiel haben. Also wenn ich einen Hund mit einer Ellbogendysplasie habe und der gerade irgendwie wirklich Probleme hat, den Ellbogen zu bewegen, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, ja, jetzt soll der mal einen Sitzplatztransfer machen, weil es tut ihm einfach höllisch weh. Und da kannst du dann ganz hervorragend mit dieser Art Muskeltraining zumindest die Muskulatur erhalten und fördern und so die gelenkumgebenden Strukturen, also in Form der Muskulatur, stärken und auch erhalten. Ja.
Kann man dann sagen, weil ich meine, ich kann ja dem Hund schlecht sagen, mach mal progressive Muskelentspannung, aber es ist so ein Umweg so ein bisschen, weil wir lehnen dagegen und ich gebe wieder nach, oder würdest du es gar nicht in die Richtung mit vergleichen auch?
Es ist schwierig. Ja, mit progressiver Muskelentspannung. Nee, damit kannst du es eigentlich so in der Form nicht wirklich vergleichen. Nee, allein das isometrische Training ist etwas, was auch mal so easy aussieht, sieht für die Leute immer so nach nichts aus. Also wenn ich isometrische Übungen, also ne, da sind wir wieder beim Thema, so ganz viele bunte Pads, das ist immer toll. Aber die Übungen, die es einfach wirklich bringen, die mega sind, sind zum Beispiel isometrische Übungen. Und dafür brauchst du halt nichts, außer halt deine Hände oder der Hund sein eigenes Körpergewicht. Und du kannst damit so viel bewegen und trainieren und einfach auch die Körperwahrnehmung des Hundes so extrem verbessern. Aber um das mit dem Hund aufzubauen, musst du natürlich auch sehr feinfühlig an das Training herangehen. Also für die Hunde ist es halt ganz häufig, auch wenn du ängstlichere, unsichere Hunde hast oder mit einem schlechten Körpergefühl, ist es für die komisch, wenn du halt so die Hand auflegst und drückst, dann weichen die ganz oft erstmal ein bisschen aus. Ne? Das heißt, das aufzubauen ist natürlich auch nochmal eine Sache, die dann ein bisschen kleinschrittiger gemacht werden muss. Also bei Tessa ist es so, dass ich grundsätzlich das Ganze ankündige. Also wenn wir isometrische Übungen machen, dann gibt es das Signal ISO und dann weiß sie, dass ich sie anfasse, dass ich jetzt meine Hände auflege. Und da ist es natürlich auch sehr wichtig, den Druck fein zu dosieren. Auch da geht es wieder eher darum, weniger ist mehr. Also wenn die Leute dann sagen, na, ich habe das mal gemacht, aber der Hund ist dann weggegangen. Ja, war zu viel. Ganz feiner Druck, also wirklich nur die Hand auflegen und spüren, wie der Hund die Muskulatur anspannt. Und that's it. Mehr brauchen wir gar nicht. Und dann lieber dahin gehen, den Druck länger zu halten, als den Druck zu intensivieren. Aber das sind natürlich geniale Möglichkeiten, mit den Hunden zu arbeiten.
Schreibt die Anja gerade auch, dass ihr da nochmal ein extra Interview macht.
Oh
Dann
Gott.
alle Und dann darfst du auch mit ihr gerne wieder zurück zum Rücken jetzt gehen.
Es betrifft ja alles auch den
Ja,
Rücken.
das stimmt.
Ja, dann schalte ich mich jetzt auch nochmal ein. Und zwar habe ich halt jetzt die Frage, ich habe halt zwischendurch natürlich sehr gut zugehört. Also für mich ist schon klar, dass natürlich die Übungen zum einen dem Hund auch Spaß machen sollen. Also ich bin jemand, der sagt immer, wenn ich schon was tue, was gesund ist, dann soll es auch zumindest mal Spaß machen. Das heißt, ich hoffe, du siehst es auch so, dass der Hund und auch der Zweibeiner, der dazugehört, Spaß an der Sache haben. Also das hatte ich gerade mal so im Hinterköpfchen, ne? Weil du sagtest, ja, da gibt es Videos, die sehen ganz witzig aus, aber die werden nicht so gut umgesetzt oder das, was sie da halt zeigen, das hat nichts damit zu tun, dass das Ganze nicht trotzdem Spaß machen soll allen Beteiligten, richtig?
Ja, also das Training sollte immer positiv sein. Das ist eigentlich so eine Grundvoraussetzung. Immer positiv. Es sollte immer Spaß machen und wir sollten bitte immer nur trainieren, wenn es uns gut geht und wenn es unserem Hund gut geht. Also wenn ich jetzt irgendwie gerade gestresst die Tür reinkomme und ich denke so, oh Gott, Tessa müsste eigentlich noch trainieren, ist das ein ganz, ganz schlechter Moment. Ja, das bringt nichts. Das bringt mir nichts, das bringt dem Hund nichts. Und wenn ich merke, mein Hund ist aber heute irgendwie müde oder gerade auch so bei älteren Hunden, da hast du ja auch schon mal so eine stark schwankende Tagesform. Ne? Die sind an dem einen Tag, können die Bäume ausreißen und am nächsten Tag sind sie halt einfach ein bisschen müde. Darauf muss man immer Rücksicht nehmen. Und das Ganze immer, immer, immer nur positiv. Also ich zwinge den Hund nicht in irgendwelche Positionen. Ich zwinge ihn nicht, irgendwelche Übungen durchzuführen. Es hat Jahre gedauert, bis ich zum Beispiel, haben wir eben die Sit-ups als Beispiel gehabt. Es hat Jahre gedauert, bis die Tessa sich auf die Seite gelegt hat, freiwillig, und wir diese Übungen machen konnten. Solange haben wir halt andere Varianten gemacht, um die Sit-ups, also um die Bauchmuskulatur zu trainieren. Aber ich würde jetzt niemand sagen, du legst dich jetzt hin und das müssen wir jetzt machen. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn der Hund sich damit nicht wohlfühlt. dann geht er ja in eine Anspannung. Also wie bei uns, ne? Wenn ich mich in irgendeiner Situation doof fühle, dann gehe ich in eine Anspannung und dann ist es ja schon vorbei mit dem Positiven, also aus körperlicher und auch aus psychischer Sicht. Und da das Ganze immer zusammen funktioniert, kann eigentlich Gutes rauskommen.
Das heißt, die positive Grundstimmung sollte auf jeden Fall vor dem Training da sein. Ich nehme bewusst die Zeit und der Hund, wenn der Hund mal keine Lust hat, dann nehme ich da auch entsprechend Rücksicht drauf.
Also ich kann nur als Beispiel mal nennen, so eine kleine Anekdote, als ich die letzten Kurse oder als ich das letzte Mal die Kurse überarbeitet habe, haben wir natürlich einen Plan. Ich bin ja immer ein sehr Excel-lastiger, planerischer Mensch mit leicht autistischen Zügen. Und ich hatte einen Plan im Kopf. Ne? Also ich wusste, ich möchte in dem mit dem Zeitraum möchte ich die und die Videos machen, dann möchte ich das machen, dann möchte ich das machen, dann möchte ich das machen. Das heißt,
ich habe morgens... Mit Stefan nehme ich jetzt mal an.
Ne? Ja. mit Tessa, genau. Und wir hatten, ich kenne meinen Hund ja nun auch lange genug. Wir leben ja lange genug zusammen. Ne? Also länger als jemals irgendein Mann an meiner Seite war, ist Tessa an meiner Seite. Ja, also wir sind wie verheiratet, würde ich sagen. Das heißt, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und ich habe halt alles schön aufgebaut, habe die Kamera aufgebaut, habe das, was wir so an Trainingsutensilien brauchen, aufgebaut. Und ich war bereit. Ne? Mein Zopf war gemacht, das Haar war gekämmt. Das Outfit saß, alles super. Ich dachte, top, wir legen los. Dann sage ich, Tessa, komm, ne, Leckerchen, Training. Tessa kommt raus, guckt sich das an, dreht sich um und geht wieder rein. Ich habe noch einmal einen Versuch gestartet und dann war es das für den Tag. Dann habe ich alles wieder abgebaut, habe wieder eingepackt und wir haben es am nächsten Tag nochmal versucht. Das ist so, das sind Lebewesen. Und es ist auch heute noch so, wenn ich mir denke, so, jetzt könnten wir doch heute mal wieder trainieren. Ja, manchmal hat Tessa halt keine Zeit. Ne? Dann das hat sie andere Sachen zu tun. Dann möchte sie gerne ausruhen oder sie hat es lieber, dass wir einen Schnüffelteppich machen oder was auch immer. Und ich respektiere das. Und ich ziehe nicht mein Programm durch. Das ist, ich halte davon überhaupt nichts, weil das ist nur kontraproduktiv. Der Hund macht das dann vielleicht irgendwie, aber eben nur irgendwie. Und deswegen weniger ist mehr. Also wenn man nur einmal in der Woche was macht, ist es auch fein. Ja, egal, was auf dem Trainingsplan steht, ein Trainingsplan ist ein Stück Papier. Aber orientieren muss ich mich schlussendlich an meinem Hund und an seinen Bedürfnissen. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel wieder so das Thema Rücken aufgreift, wenn ich eine chronische Rückenerkrankung habe, wenn ich eine Spondylose habe, die macht mir vielleicht an dem einen Tag mehr Probleme als am anderen Tag. Ne? Ja. Und da muss man einfach immer genau drauf gucken.
Dann habe ich mitbekommen, der Malinois, der die Cavalettis abräumt. Wie gesagt, ich habe sehr gut zugehört. Das heißt, für Hunde, die das Label hyperaktiv oder was auch immer haben, Label sind nie hilfreich, wissen wir auch, aber es gibt halt Hunde, die eben ja ein sehr hohes Erregungsniveau haben. Mit den Hunden sollte ich dann tatsächlich erstmal positiv aufgebaut trainieren, dass die, bevor wir in ein Setting gehen, also bevor wir die Übung starten, das Erregungsniveau anpassen können. Dass die mir also nicht die 5 Cavalettis, oder ich weiß nicht, wie viele da liegen, abräumen und dann noch was anderes machen. Das heißt, das Erregungsniveau sollte zum jeweiligen Trainingseinheit passen. Klar, schlafender Hund ist ein bisschen zu wenig, aber ein Hund, der eben so aktiv ist, dass er seinen Kopf dabei auch noch benutzen kann und nicht mehr, 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 mehr. Es gibt, ich musste so lachen, weil ihr so die typischen aufgezählt habt, auch Labi und Co.
Ist gemein, ja. Ne? Das ist auch so stigmatisierend, aber
es das ist eigentlich, ich weiß, es gibt auch andere. Also es gibt auch welche, die sollte man tatsächlich motivieren müssen, habe ich mir sagen lassen. Aber es geht ja so im Allgemeinen darum, dass eben Hund für die Übungen ein passendes Erregungsniveau haben sollte. Das heißt, ein Hund, der mit Volldampf da reingeht, da ist die Wahrscheinlichkeit sicherlich hoch, dass die Übungen eher nicht sauber ausgeführt werden. Das heißt, mein Training wäre erstmal dann, dass ich meinen Hund dazu bringe, runterzufahren. Da wäre jetzt, ich habe ja schon geschrieben, wir machen zu den ISOs nochmal ein separates Interview, aber die wirken ja auch ein bisschen beruhigend, habe ich mir sagen lassen.
Extrem. Wenn du das gut aufbaust, kannst du die sogar bei sehr gestressten Hunden, Angsthunden in Situationen, wenn du es vorher aufbaust, als Entspannungssignal, Entspannungsübung aufbauen. Also das ist halt, das ist, die sind wirklich so ein ganz mächtiges Tool. Und das ist genau das, wogegen, wie soll ich das jetzt sagen, viele Hundemenschen, die halt so einen hoch oder sehr schnell erregbaren Hund haben, sagen auch gleich so von vornherein, sowas ist nichts für meinen Hund. Mein Hund muss sich immer bewegen, das mag der nicht, das kann er nicht. Stillstehen kann er nicht. Genau bei den Kandidaten ist es so essentiell, genau mit dem anzufangen, was wenig Tempo hat, bis gar kein Tempo, wo es ganz viel um bewusste Eigenwahrnehmung geht und eben nicht so dieses Zack, ich baue 5 Cavalettis auf. Mit den Hunden, ich habe zuletzt einen kleinen Ratero, ne, sind diese kleinen Raketen.
Schema sage ich nur.
mit dem Achillessehnenriss gehabt. Und mit der Kleinen, die ist echt furchtbar clever, aber auch echt drauf, haben wir das Cavaletti-Training mit einer Hürde angefangen.
Ich glaube, das habe ich, die Videos habe ich gesehen, ne? Die hast du aufgestellt. Ja,
ja, noch wirklich gedacht, eine Hürde.
Hund, ja?
Reicht, hat völlig ausgereicht. Erstmal die Sachen kennenlernen lassen, anschauen lassen, beschnüffeln lassen. Für die Hunde ist das alles, das sind Eindrücke, da passiert was im Kopf. Ja? Und dann sind wir ganz in Ruhe mal über diese Hürde einmal drüber gelaufen. Super gemacht und wieder zurückgegangen. Das hat, glaube ich, eine Woche oder anderthalb gedauert, bis wir tatsächlich gesagt haben, wir probieren es mal mit einer zweiten Hürde. Also da geht es ganz viel um Tempo rausnehmen. Weil nur wenn ich die Basis gut aufbaue, also wenn der Hund es schafft, über eine Hürde langsam zu gehen, über zwei Hürden langsam zu gehen, kann ich dann auch 3 und 4 wagen. Weil das Potenzial, dass bei 4 Hürden der Hund in so ein Tempo, in so ein Erregungslevel reinkommt, ist natürlich viel höher, als wenn ich erstmal nur mit einer arbeite und dann wieder runter. Oder den Hund absitzen lassen, wenn er über eine Cavaletti-Stange gegangen ist, hinsetzen lassen. Das sind alles Sachen, die enorm helfen, mit Targets zu arbeiten, also räumliche Begrenzungen zu bieten, langsame Übungen zu machen. Es geht überhaupt nicht um Tempo. Und wie gesagt, gerade diese Granaten, ne, wo der Mensch von vornherein eigentlich schon so dieses, ne, dieses Mindset hat, das kann mein Hund nicht, das mag mein Hund nicht, das macht mein Hund nicht. Klar, ich habe ihn ja auch, das ist ja schon was mit der Einstellung gehe ich da ja schon ran.
Das sind also, selbsterfüllenden Prophezeiungen. Mein Hund kann das nicht, weil mein Hund ist ja immer auf 180, der muss sich schnell bewegen. Deswegen wollte ich da auch nochmal gezielt nachfragen. Das heißt, bevor ich mit so einem Hund, der eben auf einem für diese Übungen zu hohen Erregungsniveau arbeite, fahre ich den erstmal runter.
Ja, die Dani schreibt gerade auch nochmal sehr kurze Einheiten. Genau, ja, was ich eben auch gesagt habe. Dann machen wir eine Wiederholung, Pause. Ne, dann splitte ich das Training vielleicht auch auf 2 Einheiten. Dann mache ich einmal morgens und einmal abends. Und wirklich alles kurz, so dass ich wirklich das Level, dass es gar nicht so hoch fährt. Und es ist einfach auch Pause dann mit Action. Nö. Nö. Also bei solchen Kandidaten würde ich wirklich alles tun, um so wenig Action wie möglich zu machen, sondern ganz viel eher über Ruhe
Pause
zu
dann machen. Mit Schnüffelteppich, Kong oder sonst was, das war eher stationär ist, ohne dass er...
Genau.
Sagen wir mal, in der Pause wird nicht der Ball 15 Mal hin und her gehen. War das jetzt falsch formuliert, Liebes?
Nein, der werft nicht den Ball.
Ich habe noch eine Frage, und zwar du hattest den eingangs den jungen Dackel mit 9 Monaten erwähnt, der, ich glaube, Spondylose hatte.
Bandscheibenvorfall.
Oder ein Bandscheibenvorfall, genau das war's. Das ist hoffentlich jetzt nicht die Regel. Meine Frage zielt jetzt vielmehr dahin, dass ein junger, ich nenne es jetzt mal noch weicher Körper, ja, wo die Muskeln noch nicht so ausgebildet sind, der einfach noch im Wachstum ist, vielleicht dann in eine Welpenspielgruppe geht. Sagen wir mal, ein Dackel mit einem Aussie, mit einem Labby, mit, es muss noch nicht mal eine Dogge sein. Die sind eher ruhigere Vertreter, da spreche ich aus Erfahrung. Aber wie siehst du das? Kann man da tatsächlich sich Fäden holen, die der Hund ansonsten so nicht gehabt hätte? Das soll jetzt nicht heißen, ich muss ganz betont sagen, dass der Hund keine Sozialkontakte braucht. Das habe ich damit nicht ausdrücken wollen, sondern wie sollten Sozialkontakte aussehen, damit mein junger Hund jetzt rein vom körperlichen, vom psychischen, und so will ich nicht rein physisch, wie sollten die denn aussehen, damit da nichts passiert? Weil es gibt natürlich auch die andere extreme Seite, die dann sofort den Hund hochheben und sagen, nein, der ist schon so gut wie gebrochen, der Rücken, wenn da nur einer in die Richtung atmet. Gibt es ja auch.
Ja, also in Watte packen ist natürlich Mist. Einfach drauf los ist auch, also diese Welpenspielgruppen, ich komme hier aus der Nummer jetzt diplomatisch wieder raus.
Ich kann die Frage zurückziehen, liebe, da machen wir was anderes. Ich
habe da keinen Stress mit. Also Sozialkontakte sind natürlich für den Hund wichtig. Also natürlich, um sich geistig zu entwickeln, aber auch um sich körperlich zu entwickeln. Das heißt, das Spiel mit anderen Hunden, die Interaktion ist ja ganz, ganz wichtig. Das machen die ja nicht einfach nur gerne, sondern das ist ja auch so körperliches Training. Wenn ich dem Hund das nehmen würde, würde er seine motorischen und koordinativen Fähigkeiten ja gar nicht so ausbilden können, wie er es braucht. Das haben wir bei ganz vielen Tierschutzhunden, die zum Beispiel aus ganz schlechten Haltungsbedingungen kommen, die lange an der Kette gewesen sind oder whatsoever, die also in ihrer Jugend, sage ich jetzt mal, nicht die Möglichkeit hatten, sich spielerisch körperlich zu entwickeln. Die haben ganz häufig sehr große motorische Defizite. Ne? Die sind dann sehr grobmotorisch, die stolpern ganz viel, weil sie das halt in ihrer Wachstumsphase nicht lernen konnten. Das heißt, der Körper braucht das, dieses Erleben, sich körperlich erleben, sich körperlich auch mit anderen zu interagieren, das braucht er. Aber auch hier zählt das gesunde Mittelmaß. Ich würde zum Beispiel nie erst mit einem jungen Hund schön spazieren gehen und dann trifft er noch seinen Hundekumpel. Also da ist er ja eigentlich schon so, er macht seinen Spaziergang und ist eigentlich körperlich ja schon durch, ne? So, dass wir sagen, okay, jetzt ist gut. Und dann trifft er noch seinen Hundekumpel. Und weil der Willi ja auch so ein netter Kerl ist, quatsche ich dann noch eine halbe Stunde mit Willi und die beiden Hunde gebe ihm. Das ist natürlich schlecht, weil in dem Moment ist der Hund ja sowieso schon in so einer Erschöpfung drin. Und oder in der Grenze dazu, körperlich erschöpft zu sein. Und wenn er dann natürlich noch in eine heftige Interaktion geht und mächtig viel spielt, kann es natürlich zu Verletzungen kommen. Dann kann es natürlich zu Überlastungen kommen. Und das sind halt Sachen, da würde ich halt ein bisschen drauf achten. Dann würde ich die halt nur kurz miteinander ein bisschen spielen lassen und dann zu einer anderen Gelegenheit das Ganze ausgiebiger ausleben lassen. Wenn ich meinen Hund, meinen jungen Hund mit anderen Hunden spielen lasse, ob jetzt in einer Welpengruppe oder wo auch immer, finde ich es extrem wichtig, dass da geguckt wird, dass es nicht nur altersmäßig passt, weil, wie gesagt, der 4 Monate alte Dackel hat andere Ausmaße als der 4 Monate alte irische Wolfshund. Und das kann nicht funktionieren. Da muss der irische Wolfshund gar nichts Böses wollen. Ja, der macht einen doofen Tritt und dann ist das erstmal gewesen. Ja. Deswegen sollte da immer von den Trainern, die das Ganze anbieten, einfach geschaut werden, dass das nicht nur altersmäßig passt. Also diese Welpengruppen von 4 bis 9 Monaten finde ich halt ganz großen Murks, sondern es geht vor allen Dingen darum, wer kann körperlich mit wem gut zusammen agieren? Wer kann sich da schaden? Ne? Das ist halt das, was ganz, ganz wichtig ist, das einfach dabei auch zu berücksichtigen. Weil ansonsten kann es natürlich passieren, dass die sich verletzen, dass die sich Zerrungen holen, Prellungen, dass ja da lauter Sachen passieren, die wir eigentlich so nicht wollen.
Das heißt, ich als Hundehalter bin immer für das Wohlbefinden meines Hundes maßgeblich mit verantwortlich. Ich sollte schauen, mit wem interagiert mein Hund. Ich sollte schauen, wie ist das Befinden von meinem Hund. was ich mitgenommen habe, ist, dass Hunde nicht immer offensichtlich zeigen, dass sie Schmerzen haben, sondern ich sehe es beispielsweise, wenn der Hund sich ja so nett auf den Popo seitlich hinsetzt, weil er sieht ja so süß aus, ist es aber nicht. Und Übungen, wenn ich mich dazu entschließe, mit meinem Hund Übungen zu machen, gilt, weniger ist mehr. Lieber eine Übung sauber ausgeführt in einem angemessenen Tempo, nicht hopp, hopp, hopp. Und dann macht man vielleicht morgens mal 5 Minuten, abends mal 5 Minuten. Und das fand ich auch so wichtig, dass du gesagt hast, es hat nicht jeder jeden Tag Zeit. Irgendwie muss man noch arbeiten gehen und ein bisschen Geld wenigstens verdienen. Wenn man sich mal einmal in der Woche diese Zeit nimmt. Und ich finde jetzt persönlich einmal in der Woche 10 Minuten konzentriertes Training, wenn der Hund mitmachen möchte, wenn der Hund die Übung verstanden hat, jetzt wirklich nicht zu viel. Jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Wenn mein Hund Rückenprobleme hat und ich jetzt beispielsweise, du bietest ja auch spezielle Rückenkurse an, wie lange dauert es denn? Das will ja immer jeder wissen. Wann sehe ich denn eine Verbesserung? Also wie schnell kann ich denn sagen, ja, okay, die Übungen, die ich da mache, sauber ausgeführt, die helfen meinem Hund. Das wollen immer alle Leute wissen. Die wollen ja in der Regel, ich habe gestern gebucht und eigentlich vorgestern geht es meinem Hund schon besser. Wie ist denn da so deine Erfahrung?
Kannst du gar nicht sagen. Also es gibt Hunde, da hast du irgendwie nach 1,5 Wochen merken die Menschen, okay, hier, ne, hier tut sich was. Es gibt auch welche, da dauert es 2, 3, 4 Wochen. Das ist natürlich auch immer abhängig davon, welche Erkrankungen habe ich, wie ausgeprägt ist die Symptomatik. Wenn du jetzt einen Hund hast mit einem Kauder-Equina-Kompressionssyndrom, der auch schon neurologische Defizite hat, der mit den Pfoten schleift und sowas alles, da hast du natürlich eine ganz andere Ausgangssituation als bei einem Hund, der mit einer beginnenden Spondylose in den Kurs einsteigt, wo man ein Stück weit noch, ich sag mal, wenig Symptome hat, sondern eher dann so präventiv aktiv wird. Das heißt, da kannst du, wie löse ich die? Iliosakralgelenkblockade. Wie löse ich die?
Petra, magst du dich einmal dazu, damit du mit der Tina direkt sprechen kannst? Dann nehme ich mein Video mal einmal raus.
Ich habe nur die Frage, wie das Iliosakralgelenk, wenn sich das unter anderem, verkantet und der Hund hat unter anderem Schmerzen im linken Hinterfuß und kann unter anderem nur steif laufen. Und wie ich alleine zu Hause ihm helfen kann, ohne dass ich die Hundephysiotherapie besuche, beziehungsweise meistens findet oder sowas in Abends oder in Wochenenden statt, wie ich mir selber Unterstützung gewährleisten kann oder mir selber oder den Hund selber hinsehen lassen kann.
Also was du machen kannst, wenn dein Hund eine Blockade, also grundsätzlich sollte eine Blockade immer von einem Fachmann oder einer Fachfrau, sprich einem Therapeuten, gelöst werden. Das an allererster Stelle. Was du als Hundemensch unterstützend machen kannst, ist zum Beispiel in dieser Situation mit Wärme zu arbeiten, das heißt zum Beispiel mit Rotlicht oder Kirschkernkissen oder Ähnlichem, weil du mit der Wärme natürlich eine Entspannung und eine Schmerzlinderung herbeiführst, weil bei einer Blockade, ganz gleich, ob wir die jetzt am Iliosakralgelenk haben oder an irgendeinem anderen Gelenk, kommt es ja immer auch zu muskulären Verspannungen. Die tun ja auch weh. Diese muskulären Verspannungen wiederum verstärken aber auch die Blockade. Das heißt, in dem Moment, wo du dann zum Beispiel mit Wärme intervenierst, kannst du dem Hund sehr, sehr gut Erleichterung verschaffen. Du kannst auch mit Massagen arbeiten, aber da ist natürlich wichtig, dass du entsprechende Massagegriffe kennst und auch genau weißt, wie du die im Bereich des Iliosakralgelenkes anwenden kannst, ohne deinem Hund in dem Moment dann zu schaden. Das heißt, ich würde erstmal empfehlen, mit Wärme zu arbeiten. Das ist auch das, was wir bei uns Menschen machen würden. Für Menschen gibt es zum Beispiel diese lustigen Wärmepflaster oder halt auch Rotlichtlampen. Wärmepflaster bitte nicht auf die Hunde kleben, um Himmels Willen. Aber mit Rotlichtlampen kann man hervorragend arbeiten. Da muss man ein bisschen schauen. Das mögen die einen Hunde gerne, die anderen Hunde mögen gerne Kirschkernkissen, was andere wiederum nicht gerne mögen, weil sie es nicht wollen, dass irgendetwas auf ihnen liegt. Also da muss man ein bisschen probieren, aber Wärme ist grundsätzlich eine hervorragende Möglichkeit, um da Schmerzen zu lindern und auch die Verspannungen, die aus der Blockade heraus dann auch resultieren und das Ganze noch schlimmer machen, entsprechend abzufangen und zu mindern.
Danke.
Gerne.
Hat denn jetzt jemand noch eine weitere Frage an die Tina? Also ich kann euch nur empfehlen, sie ist da, sie beantwortet gerne Fragen. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch oder schreibt das bitte kurz in den Chat, dann sehen wir das.
Ich würde mich ja freuen.
Genau.
Dann muss ich nicht so viele E-Mails beantworten.
Geht schneller in einem persönlichen.
Ich habe noch eine Frage.
Ja. Moment, ich schalte mich gerade weg.
Und zwar habe ich eine Hündin, eine recht große Boxer-Mischungshündin, die wird 3 und die ist eigentlich schon seit, also wir haben sie seit Welpe an und sie hat das auch schon immer, dass sie auf dem linken Hinterbein deutlich weniger bemuskelt ist als auf dem rechten und sie steht auch immer, ich sage immer, wie eine Ballerina mit dem Bein. Ich korrigiere sie schon ganz oft, wenn ich das sehe und mache. Sie ist auch in Behandlung, auch bei einer Osteopathin und sie wurde mit 1,5 Jahren HD geröntgt, hatte keinen Befund, außer sie hatte eine B-Hüfte. Und ich merke es natürlich auch immer wieder, dass sie wahrscheinlich, weil sie jetzt schon so eine Fehlstellung hat, am Rücken auch extrem verspannt immer ist. Ich kann das immer gut mit einer heißen Rolle mache ich dann mit ihr, das hilft ihr gut, super. Aber ich irgendwie auch egal welche, also ich mache viel Übung und so weiter, aber irgendwie kriege ich überhaupt nicht die Muskeln aufgebaut auf dem linken Bein. Und sie war jetzt auch wieder bei einer Osteopathin, aber die hatte auch, also das Becken war gerade nicht sonderlich viel festgestellt, außer halt diese ganzen Verspannungen. Und ich selbst hatte mich dann mal belesen, aber es wurde mir dann abgeraten, ob man zusätzlich zu den Übungen beispielsweise mit ja, so kleinen Gewichtsmanschetten hatte ich schon gedacht, wenn ich spazieren gehe, irgendwie helfen kann. Aber da wurde mir jetzt halt auch abgeraten. Und jetzt dachte ich, vielleicht hast du noch irgendeinen Tipp, auf den ich nicht komme. Also ich weiß es nicht.
Habt ihr denn abgesehen von den Hüften weiter Ursachenforschung betrieben?
Also beim Tierarzt wurde halt doch die Wirbelsäule geröntgt und auch die Ellbogen. Also es war so ein Kompaktpaket, aber da wurde nichts festgestellt. Und außer, dass sie jetzt regelmäßig zwar in Behandlung ist bei Physio und Osteo, das aber irgendwie keine Besserung bringt, haben wir nichts weiter gemacht, weil ich auch nicht weiß, was ich da jetzt irgendwie noch untersuchen könnte oder ob man noch mal röntgen lässt. Also das Röntgen ist vor knapp einem Jahr gewesen. Da war sie alt 1,5.
Also das Röntgen an sich wird dich wahrscheinlich nicht weiterbringen. Ist dein Hund kopiert?
Nee.
Okay, sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also grundsätzlich können wir röntgenologisch natürlich nur gewisse Strukturen, also knöcherne Strukturen, sichtbar machen. Und wir haben da ja auch immer nur eine Ebene, die wir betrachten. Das heißt, wahrscheinlich ist deine Hündin von lateral, also von der Seite geröntgt worden, wo dann noch alles schick aussah auf den ersten Blick. Das muss aber nicht heißen, dass alles schick ist. Denn das, was du schilderst, dass die Bemuskulum auf der einen Seite so schlecht ist und dass sie das Beinchen auch nicht richtig aufsetzt, deutet eigentlich darauf hin, dass die Nervenweiterleitung nicht richtig funktioniert. Das heißt, die Botschaft kommt vom Gehirn, wird ja dann über das Rückenmark weitergegeben an die Nerven und kommt dann in der Muskulatur, in der Pfote an und gibt die Information an den Muskel, spanne dich an oder entspanne dich. Dafür wird ja der Impuls für die Bewegung gegeben. Also jetzt mal ganz simpel formuliert. In dem Moment, wo das aber nicht richtig funktioniert, weil die Nervenweiterleitung nicht richtig funktioniert, was unterschiedliche Ursachen haben kann, komme ich gleich zu, kann natürlich die Muskulatur nicht gut sein und kann der Hund natürlich auch sein Bein nicht richtig benutzen. Das ist leider ein, beim Computer wird man sagen, Fatal Error, der häufig begangen wird, dass man sagt, naja, jetzt machen wir doch so viel Muskelaufbau und es passiert ja gar nichts. Nee, kann auch nicht. Weil wenn von den Nerven die Information da hinten nicht ankommt, dann kann keine Muskulatur aufbauen. Dann kannst du deinem Hund 50 Gewichte an die Beine machen und der wird, das schwöre ich dir, keine Muskulatur aufbauen. Gewichte ist sowieso ein Thema für sich. Nutzen wir nur sehr bedingt. Was ich im ersten Schritt machen würde, das ist nämlich jetzt Punkt 2, dass die Nervenweiterleitung gestört ist, kann unterschiedliche Ursachen haben. Das können bindegewebige Strukturen sein, die auf die Nerven drücken. Das können knöcherne Strukturen sein, die auf die Nerven drücken. Das zum Beispiel im Bereich des Überganges vom Lendenwirbel zum Kreuz-Darm-Bein-Gelenk. Das ist relativ eng immer, dieser Spalt. Da kommt ja auch diese Cauda equina, dieser Pferdeschweif raus. Und da kommt es auch häufig zu Kompressionen. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo da was nicht richtig funktioniert. Und das siehst du halt nicht auf dem Röntgenbild. Das siehst du nur, wenn du ein MRT machst, wirklich umfassend. Weil einfach zu sagen, okay, die Hüfte ist jetzt nicht tuffi, aber okay, ne? Und da ist es nicht. Wirbelsäule sieht auf dem Röntgenbild auch ganz gut aus. Der Hund hat aber scheinbar ja ein massives Problem. Dann muss ich mir die anderen Strukturen angucken. Dann muss ich mir Muskeln, Nerven, Bandscheiben, all das anschauen, was ich aber nun mal nicht auf dem Röntgenbild sehe. Auf dem Röntgenbild von der lateralen Aufnahme her kann ich vielleicht erkennen, wenn der Hund eine Spondylose hat, dann kann ich auch sehen, wenn wir eine Engstellung zwischen dem Übergang der Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein haben. Das sind Sachen, die kann ich da feststellen. Mit ein bisschen guten Willen kann ich vielleicht auch noch sehen, wenn eine Bandscheibe nicht ganz in Ordnung ist, aber nicht wirklich valide. Das heißt, all diese Behandlungen, die du mit deinem Hund machst, sind rein symptomatisch. Blockaden wieder zu lösen, alles wieder gerade zu rücken, Massage, damit die Muskulatur nicht so verspannt ist. Du bist ja in einem Teufelskreis.
Genau, weil die Ursache nicht. Genau, das ändert ja alles nicht. Ne? Ja.
Weil, ich meine, ich will jetzt deiner Osteo und deiner Physio nicht die Arbeit wegnehmen. Nee. Ne? Aber es ist auch nicht der Job von der Osteo oder der Physio, eine Diagnose zu stellen. Das ist immer noch es ist der Job eines Tierarztes, eines Facharztes, bitte. Sowas guckt sich ein Orthopäde an, sowas guckt sich ein Neurologe an. Dafür haben wir Fachärzte, mittlerweile auch im Veterinärbereich. Und das ist das, was ich dir unbedingt anraten möchte. Weil das kann ein normaler Haustierarzt in vielen Fällen einfach nicht leisten. Das müssen die auch gar nicht leisten können. Wenn du ein Knieproblem hast, gehst du ja auch nicht zu deinem Hausarzt, sondern zu deinem Orthopäden. Und das ist das, was ich machen würde. Eine vernünftige Diagnostik, das ist vielleicht im ersten Moment teuer und du sagst, oh nee, ne, da nehme ich jetzt Geld in die Hand. Wenn du aber bei so einem jungen Hund, ne, die ist ja 3 Jahre jetzt alt, deine Hündin, wenn du dann hingehst, wir hoffen ja, dass sie 15, 16 wird, was auch immer, ja, also so alt wie nur irgendwie möglich, das ist ja kein Zustand, weil du behandelst rein symptomatisch und die anderen Strukturen werden ja auch noch weiter geschädigt. Das heißt, du hast Überlastungsschäden auf der anderen Hinterhand. Du wirst in Kürze Überlastungsschäden im Bereich der Vorderhand haben, weil der Hund natürlich auch diagonal nach vorne falsch belastet. Und dann hast du in 1, 2, 3 Jahren, je nachdem, wie die körperlichen Strukturen deines Hundes sind, hast du einen Hund, der sehr, sehr, sehr starke Beschwerden haben wird. Und ich meine, für die anderen Behandlungen zahlst du ja auch, aber du kommst ja nicht wirklich weiter. Das heißt, einmal der Ursache auf den Grund gehen, einmal wirklich gucken, was ist das Problem? Wo hakt's da? Ja, ich kann es, wie gesagt, von deinen Schilderungen, ich habe deinen Hund ja nicht gesehen, ich habe deinen Hund nicht untersucht, aber das, was du schilderst, deutet für mich sehr deutlich darauf hin, dass irgendwo was mit der Nervenweiterleitung nicht funktioniert. Und da würde ich auf jeden Fall ansetzen und den Hund da mal auf den Kopf stellen lassen und wirklich mal die Wirbelsäule anschauen lassen und das Ganze von einem Neurologen untersuchen lassen, von einem Orthopäden untersuchen lassen, um dann zielgerichtet zu behandeln. Weil das ist ja so ein bisschen wie, ich mache ein bisschen hier, ich mache ein bisschen da. Ne? Die Osteo macht halt hier wieder, renkt halt alles wieder ein, rückt halt alles wieder gerade, die Physio macht auch alles wieder fein. Dann hält das Ganze wieder 2 bis 3 Tage, dann wird das meistens wieder ein bisschen schlechter. Dann fängst du wieder an zu intervenieren, machst ein bisschen heiße Rolle, machst ein bisschen Massage. Aber das ist ja ein Teufelskreis. Das ist ja kein Zustand. Das heißt, Ursache finden und dann gezielt behandeln. Und dann kannst du einen Fortschritt mit deinem Hund erzielen. Dann kannst du deinem Hund wirklich helfen. Aber ohne eine richtige Diagnose, das ist wie Fischen im Trüben. Das ist nichts. Also ich kann dir wirklich nur unbedingt raten, begib dich da in fachlich kompetente Hände, womit ich jetzt weder deiner Osteo noch deiner Physio sagen will, dass sie nicht kompetent ist. Aber Diagnosestellung gehört einfach nicht in unsere Kernkompetenz. Aber wenn ich das vielleicht erkennen kann, eine bildgebende Diagnostik ist da einfach ganz, ganz wichtig, um zielgerichtet behandeln zu können. Damit tust du dir, das ist für dich ja auch ein totaler Stress, ne? Das ist ja auch eine Belastung, wenn du deinen Hund so siehst, wenn du siehst, dein Hund hat Schmerzen, ist ein junger Hund, der sich nicht gut bewegen kann, der Beschwerden hat, das ist für dich belastend, das ist für deinen Hund belastend, und da würde ich wirklich schauen, dass du da Abhilfe schaffst, weil das manifestiert sich natürlich auch im gesamten Bewegungsapparat.
Super, vielen Dank. Und ja, das habe ich tatsächlich auch schon überlegt, zu einer Tierärztin zu gehen, die auch also Fachgebiet Chiropraktik und Osteopathie hat. Gibt es hier nicht gute Tierärzte? Und dann werde ich da tatsächlich jetzt auch einen Termin machen, und dann hoffe ich, dass wir da weiterkommen.
Du brauchst jemanden, der bildgebende Verfahren macht, der sich ein MRT machen kann. Du brauchst einen Neurologen und einen Orthopäden. Das ist das, was deinem Hund hilft. Also mit manuellen Behandlungsformen
kommen wir nicht weiter.
Einfach nur symptomatisch. Das ist, weiß ich nicht, wie denn, wenn du Milch kochst, den Kochtopf, wenn du siehst, oh, die kocht hoch, dann nehme ich den Topf kurz wieder vom Herd und dann stelle ich ihn wieder drauf, bis er wieder hochkocht. Du brauchst eine Diagnostik, und die macht kein Chiropraktiker, kein Osteopath. Das macht nur ein Tierarzt, eine Klinik. Mhm. Die entsprechende bildgebende Verfahren, also ein MRT. Wenn, dann würde ich wirklich ein MRT machen und da den Hund auf den Kopf stellen.
Alles klar.
Aber halt mich gerne auf dem Laufenden. Das würde mich interessieren, was da rauskommt.
Mache ich. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Oh, dann schalte ich mich jetzt noch mal ein, weil ich habe gerade mal geguckt. Wir sind schon locker flockig. Also, dann würde ich vorschlagen, wenn jetzt aktuell keine Fragen mehr da sind, dass wir das jetzt hier für heute beenden. Ja, also wir machen ja noch weitere Sprechstunden, hätte ich gesagt. Und alle, die ja den Newsletter bekommen, die können sich ja, die werden ja darüber auch informiert, wann das nächste Mal ein Treffen mit dir online stattfindet. Und es ist ja auch so, die Fragen sind ja auch wirklich gestellt worden, die Funktion, ich kann fragen, ist genutzt worden. So, und von daher würde ich jetzt vorschlagen, an dieser Stelle machen wir jetzt für heute erstmal Schluss. Von mir an dich natürlich, liebe Tina, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Dann stoppe ich jetzt auch die Aufnahme, aber nicht ohne vorher dich noch zu fragen, hast du etwas auf dem Herzen, was du unseren Zuschauern und Zuschauerinnen denn gerne noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also jetzt gerade so resultierend aus jetzt dem letzten Gespräch mit der Julia heraus, sich auch ein bisschen aufs Bauchgefühl zu verlassen. Und ich glaube, die Julia hat da eigentlich auch so das richtige Bauchgefühl, dass sie weiß, okay, ich komme da nicht weiter. Und das ist etwas, was ich wirklich den Menschen immer wieder ans Herz legen möchte, wenn sie ihren Hund anschauen, ihren Hund beobachten. Wir haben ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn da was nicht in Ordnung ist, und dann sollte man dem auch auf den Grund gehen und sich auch nicht abwiegeln lassen. Und wenn ein Hund Symptome zeigt, dann sollten wir diese unbedingt, unbedingt, unbedingt ernst nehmen, weil ein Hund täuscht das nicht vor. Also der würde jetzt keine Schmerzen vortäuschen.
Tut nicht so, als wenn er Schmerzen hätte.
Nein.
Im Gegenteil, er ist derjenige, der sie eher nicht zeigt, richtig?
Genau, also immer ernst nehmen, immer handeln. Das heißt nicht, dass wir den Hund in Watte packen müssen oder Helikopterhundemama sein müssen, aber einfach da bewusst sorgsam mit unserem Hund sein und es ernst nehmen, wenn er Beschwerden hat. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das Ganze rauszuzögern und nicht zu behandeln, dem Ganzen seinen Lauf zu lassen und erstmal zu gucken, kann im Zweifelsfall halt dazu führen, dass die Sachen schlimmer werden. Also von alleine besser wird es halt meistens nicht, sondern chronifiziert und ist dann noch viel schwieriger in den Griff zu kriegen. So, ja. Lange Rede, kurzer Sinn.
Also Tina, dann erstmal nochmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch die Zeit für die Fragen, weil das waren ja schon sehr individuelle Fragen. Klar, jeder Hund ist individuell. Dann werde ich, ach schau mal, da ist ein Herzchen, ich sehe ein Herzchen. Also ich kann nur schon mal sagen, es ist geplant, dass diese, ja, ich mag jetzt nicht Sprechstunde sagen, aber dass wir uns ein Thema rauspicken und wir haben jetzt über so viel gesprochen, was gar nicht unbedingt zum Thema
rüberkommt.
Aber ist ja egal, dafür machen wir das ja. Das heißt, das wird es in loser Folge, wie man immer so schön sagt, dann auch zukünftig geben. Für heute erstmal an dich meinen ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Und dann sage ich jetzt mal, wir sehen uns bald wieder. Und ich stoppe jetzt die Aufnahme.